Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Ein Andental im Süden Kolumbiens. Andres Mello streift mit den Händen durch grüne Blätter. Es ist ein verbotener Ort, an dem er uns von seiner Arbeit erzählt. Eine Arbeit, die ebenfalls offiziell verboten ist. Andres ist Coca-Bauer. Wir treffen ihn auf seiner Coca-Plantage in der Provinz Nariño, im Süden Kolumbiens an der Grenze zu Ecuador.
Das hier sind die Coca-Blätter. Wenn du hinten drauf schaust, da steckt das Alkaloid drin. Und wenn man die Blätter weiterverarbeitet, erhält man die Coca-Paste.
Aus der Coca-Paste wird die Droge Kokain hergestellt. Sie wirkt stark stimulierend und macht schnell süchtig. Gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder baut Andres auf 3 Hektar Coca an. Er sei allerdings nur ein einfacher Landwirt, betont Andres. Mit der Weiterverarbeitung habe er nichts zu tun.
Wir als Bauern pflanzen Coca nur an. Dann kommen andere und kaufen es uns ab. Wir kennen die Leute über den Käufern nicht. Die kommen nur und kaufen es, sagen uns, wie viel es kostet, zahlen und das war's.
Dennoch ist dem 43-Jährigen klar, wie viel Gewalt und Tod die Pflanze, die zu Kokain verarbeitet werden kann, über die Menschen in Kolumbien schon gebracht hat.
Auch mir macht es Angst. Viele Familien sind hier schon umgekommen. Auch ein Freund vom Landkreis gegenüber wurde vor einem Jahr getötet. Mit ihm habe ich mich für die Belange der Bauern eingesetzt. Er wurde erschossen, weil er sich für den Ersatz von Coca durch andere Produkte, die gesetzeskonform sind, einsetzte. Einer bewaffneten Gruppe hat das offensichtlich nicht gefallen. Darum haben sie ihn umgebracht.
Gleichzeitig verdankt er Coca einen Lebensunterhalt für seine Familie. Seine Tochter kann er auf die Universität schicken. Eine Sprinkleranlage bewässert kreisförmig die hellgrünen Coca-Blätter. Es hat hier seit 2 Monaten nicht mehr geregnet. Darum muss Andres seine Plantage bewässern. Die Provinz Nariño gilt als Drogenhochburg. An der Grenze zu Ecuador sollen 16 bewaffnete Gruppen aktiv sein. Drogenkartelle aus Mexiko und Venezuela, die Guerilla-Gruppe ELN, kleinere Abspaltungen der FARC-Guerilla, paramilitärische Einheiten, die Schutzgelder verlangen und Ausgangssperren verhängen. Auch die Familie von Andres Mello erlebte mit, wie ganze Familien in der Nachbarschaft ausgelöscht wurden. Seine Eltern haben damals mit den illegalen Plantagen begonnen und ihren Söhnen etwas Grundlegendes zum gefährlichen Geschäft mit Coca gelehrt. Sich nicht auf eine Seite schlagen, weder auf die Seite der Guerillas noch auf die der Paramilitärs. Andres engagiert sich für die anderen Cocaleros, wie man Coca-Bauern in Südamerika nennt. Er leitet die sogenannte Unión Campesina por la Paz, die Bauernunion für den Frieden, in der sich 150 Coca-Bauern aus der Region rund um El Tambo zusammengeschlossen haben. Sie wollen eigentlich raus aus dem Coca-Anbau.
Wir haben zur Regierung gesagt, wir wollen keine Coca mehr anpflanzen. Gebt uns aber ein legales Produkt, um es zu ersetzen. Etwa Bananen, Kakao oder Zitronen. Aber was passiert ist? Zum Zeitpunkt der Zitronenernte wollte uns keiner Zitronen abkaufen. Das gleiche zum Zeitpunkt der Bananenernte. Keine Käufer. Also haben wir am Ende doch wieder Coca angebaut.
Das Geschäft mit Coca ist lukrativ. Kokain findet vor allem in Europa weiter reißenden Absatz. Und Kolumbien ist weiter der größte Kokainproduzent der Welt, vor Peru und Bolivien. Nach einem Rekord an Coca-Anbau im Jahr 2021 hat sich die Ausbreitung des Anbaus 2022 etwas verlangsamt. Nach Angaben des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung wird die Drogenpflanze in Kolumbien auf insgesamt 230.000 Hektar angebaut. Das sind rund 12% der Landesfläche. Oft stellen Landwirte mit Hilfe von Drogenkartellen oder Guerilla-Einheiten direkt vor Ort aus den Blättern die sogenannte Coca-Paste her. Das Substrat, aus dem dann in geheimen Laboren mit chemischen Mitteln Kokain als weißes Pulver produziert wird. Das wiederum wird dann zusammengepresst in Form von Paketen ins Ausland geschmuggelt. Dazu nutzen die Drogenkartelle, Paramilitärs oder Guerillagruppen Routen in undurchdringlichen Grenzgebieten und modernste Mittel. Um den Stoff an Küstenwachen vorbei in die großen Containerhäfen in Kolumbien oder Ecuador zu bringen, nutzen Drogenkuriere mittlerweile sogar kleine U-Boote. Mit dem Schiff oder dem Flugzeug findet das Koks dann den Weg ins Ausland. Nach Schätzung von Experten etwa zu 3/4 nach Europa. Allein in Berlin sollen rund 4,5 Kilo reines Kokain pro Tag geschnupft werden. Das haben Abwasserstudien ergeben. Das weiße Pulver ist bei Leistungsträgern beliebt. Es enthemmt, euphorisiert und macht hochgradig abhängig. Nur ein Drittel aller Süchtigen schafft den kompletten Ausstieg. Für Kolumbien war das Aufblühen des Kokainhandels fatal. Der Drogenkrieg der vergangenen 50 Jahre kostete mehr als 100.000 Menschen das Leben. Einer der Toten, der Sohn der Kleinbäuerin Maria Cecilia Jiménez. Die 66-Jährige lebt mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren zwei Enkelkindern in einem Lehmhaus am Berghang auf 1900 Meter Höhe im Landkreis El Tambo im Süden Kolumbiens. Das Dach aus Wellblech, die Zufahrt ein Erdweg. An das Jahr 2001 denkt Maria Cecilia nur ungern zurück. Damals tobte der Konflikt zwischen der FARC-Guerilla und paramilitärischen Kräften um die faktische Herrschaft über die Region.
Sie haben meinen eigenen Sohn getötet. Er war 22 Jahre alt, war Sicherheitsmann. Er bewachte ein Wohnviertel. Dort haben sie ihn nachts erschossen. Man fand seinen Körper am nächsten Morgen am Straßenrand.
Die Familie floh damals von ihrem Haus in den Bergen, kam erst 6 Jahre später zurück. Wer genau ihren Sohn erschossen hat und warum, das weiß Maria Cecilia bis heute nicht. Vom Coca-Anbau hält sie nichts.
Coca mögen wir nicht. Wir bevorzugen den Kaffee. Wir wollen, dass es friedlich bleibt. Die Coca-Pflanze bringt viel Gewalt mit sich.
Ein gutes Leben als Kleinbauer zu führen, ohne in den Teufelskreis der Coca-Pflanze einzutreten, das haben Maria Cecilia und ihre Familie verwirklicht. Maria Cecilias voller Stolz, ihr Meerschweinchenstall. Hier tummeln sich rund 300 kleine Meerschweinchen in mehreren Gehegen. Die Meerschweinchenzucht dient gleich mehreren Zielen. Zum einen nutzt die Familie den Mist der Tiere als Dünger für ihre Kaffeeplantage. Daneben stehen Cuy, wie Meerschweinchen hier genannt werden, auf dem Speiseplan der Menschen in Nariño. Eine kulinarische Tradition, die es auch in Ecuador und Peru gibt. Maria Cecilia und ihre Familie betreiben einen nachhaltigen Hof. In Deutschland würde man von einem Biohof sprechen. Statt Monokulturen wachsen auf ihren Hängen ein Dutzend Früchte und Gemüsesorten. Paprika, Mais, Mandioka, Bananen, Lulo, Mandarinen, Bohnen und Kaffee. Alle Pflanzen werden mit Biodünger aus dem eigenen Kompost gedüngt. Regenwasser speichert die Familie in großen Tanks. All das ist das Ergebnis einer umfassenden Beratung durch die katholische Landpastoral der Diözese Pasto. Das kirchliche Programm unterstützt kleinbäuerliche Familien beim Aufbau eines nachhaltigen Hofs. Dazu analysieren die Mitarbeiter der Landpastoral das Anwesen der jeweiligen Familie und stellen einen Plan auf. Was kann hier wachsen? Wie kann Regenwasser aufgefangen und gespeichert werden? Welche Tiere braucht es, um eigenen Biodünger herzustellen? Dann erhält die Familie eine Anschubfinanzierung. Die Vision? Eine nachhaltige Bewirtschaftung für den Eigenkonsum der Familie und der Nachbarschaft. Und Unabhängigkeit vom Coca-Anbau. Für Maria Cecilia war das Programm ein Segen.
Die Beratung der Landpastoral hat uns enorm geholfen. Sie haben uns 9 junge Meerschweinchen gegeben. Und sieh dir an, wie viele wir jetzt haben.
Einer der Verantwortlichen des Programms ist Rafael Jurado. Er koordiniert die 75 ehrenamtlichen Multiplikatoren der Pastoral Social. Heute ist er zu Besuch bei Maria Cecilia. Sie zeigt ihm die Kaffeesträucher. Dann ein kurzer Blick auf den angelegten Komposthaufen. Hier wird mit dem Mist der Meerschweinchen und Hühner Biodünger hergestellt.
Der Kaffee ist ein wichtiges Produkt für die Familien. Es gibt ihnen zusätzliche Einnahmen, mit denen sie beispielsweise ihr Haus verbessern, etwas für ihre Gesundheit kaufen oder das Studium der Kinder. Der Kaffee ist daher sehr wichtig.
Kaffee oder Coca? Rafael Jurado kennt die Diskussionen unter den Bauern. Viele ältere Landwirte wollen mit dem Drogenanbau nichts zu tun haben und betreiben in den höheren Lagen lieber Kaffee- und Bananenplantagen, sagt er. Die Jüngeren dagegen seien risikofreudiger, sehen die großen Gewinnmargen der Kokablätter und den geringeren Aufwand. Das Geld aus dem Anbau verwendeten die jungen Landarbeiter dann aber selten sinnvoll, findet Rafael.
Das Geld, das Personen mit dem illegalen Produkt verdienen, wird oft für schlechte Dinge ausgegeben. Was man mit dem Kaffee verdient, würdigt das Leben der Bauern. Was man mit der Coca verdient, richtet sich oft gegen das Leben der Bauernfamilien. Denn es bedeutet illegale Machenschaften. Darüber hinaus richtet es viel Schaden in weiteren Familien an, wenn Söhne und Töchter die Drogen konsumieren.
Bei ihren Beratungen machten sie den bäuerlichen Familien auch immer wieder klar, dass die Arbeit mit legalen Produkten mehr Würde in sich trage, sagt der Verantwortliche der Landpastoral auf der Fahrt zur nächsten Familie.
Die teilnehmenden Familien sind von der guten Sache überzeugt. Da spielt auch der Glaube an Gott eine wichtige Rolle. Sie glauben an einen Gott des Lebens, der ihnen sagt, ihr sollt würdig auf eurem Grundstück leben können. Und diese Familien geben das an andere weiter, dass man friedlich leben kann, ohne dass die Kinder in bewaffnete Konflikte geraten.
Die Substitution von Coca durch andere landwirtschaftliche Produkte ist längst auf der Agenda der kolumbianischen Regierung. Seit der Wahl von Gustavo Petro zum Präsidenten im August 2022 hat ein Paradigmenwechsel im Umgang mit den Coca-Bauern stattgefunden. Petro ist der erste linke Präsident des Landes und kämpfte vor 40 Jahren in seiner Jugendzeit selbst für eine politische Guerilla-Gruppe, ehe er sich einer politischen Partei anschloss und Abgeordneter wurde. In seinem Wahlkampf zur Präsidentschaft 2022 kündigte Petro an, den Friedensprozess voranzubringen und Coca-Bauern künftig nicht mehr zu stigmatisieren. Vielmehr müssten die Hintermänner und Chefs der Drogenlabore festgenommen, Schmuggelrouten aufgedeckt und geschlossen werden. Dem großflächigen Vernichten von Coca-Plantagen durch Ausräuchern aus der Luft hat die Regierung von Petro eine Absage erteilt. Stattdessen sollen drei Wege die Coca-Bauern vom illegalen Anbau abbringen. Die Weiterverarbeitung von Coca-Pflanzen zu Biodünger, die Deklarierung ganzer Coca-Gegenden zu Umweltreservaten, für die Bauern entschädigt werden sollen, wenn sie die Felder brach liegen lassen. Und als drittes soll Coca weitflächig ersetzt werden. Das soll dem einzelnen Bauern selbst überlassen werden, erklärt der Leiter des Nationalen Substitutionsinstituts für illegale Ernten, Felipe Tascon, in Bogotá.
Ich möchte nicht, dass eine Monokultur durch eine andere ersetzt wird. Wir haben eine ausführliche Analyse gemacht und kommen auf 27 Anbauprodukte, die als Alternative dienen können. Dann sollen die Kleinbauern selbst entscheiden, welche Produkte sie anbauen möchten.
Felipe Tascon ist Professor für Politikwissenschaft und hat den bewaffneten Konflikt im Land jahrzehntelang studiert. Vor 1,5 Jahren wurde er von Präsident Petro zum Leiter der Substitutionsbehörde ernannt. Tascon soll sich um einen zentralen Punkt des kolumbianischen Friedensabkommens von 2016 mit den FARC-Rebellen kümmern, die Bauern zum freiwilligen Ersatz von Coca bewegen durch staatliche Unterstützung.
Es geht hier um eine wirtschaftliche Not. Die Bauern brauchen eine Alternative, die rentabel ist. Sie müssen ihre Familien unterhalten können. Wenn die Alternative zu Coca nicht nachhaltig rentabel ist, kehren die Bauern früher oder später zur Drogenpflanze zurück.
Das Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, auf Deutsch Programm zur freiwilligen Substitution von Pflanzen mit illegaler Verwendung, scheint aber bisher nicht zu funktionieren. Der Coca-Anbau hat in den letzten Jahren sogar noch zugenommen. Dennoch soll es keine Politik mehr gegen die einfachen Coca-Bauern geben, betont Tascon, denn diese trügen nicht die Schuld.
Bislang war es der Ansatz des Staates, die Coca-Pflanze auszulöschen. Wir von der Regierung des Präsidenten Petro sehen es dagegen als unsere Aufgabe an, gegenüber den Bauern in den abgelegenen Regionen eine Art Schuld zu begleichen, weil sie sich nämlich dem Anbau von illegalen Produkten widmen mussten, weil ihnen keine andere Möglichkeit blieb.
Staatliche Investitionen in Coca-Gegenden könnten helfen, andere Produkte zum Export zu bringen, so Tascon, etwa Kakao oder Kaffee. Wichtig ist dabei, dass die Bauern an der Weiterverarbeitung von Rohstoffen und so an deren Wertsteigerung beteiligt sind.
Das ist ein ganz wichtiges Element. Wir müssen die Landwirtschaft industrialisieren. Das heißt, nicht mehr nur die Früchte ernten und billig exportieren, sondern vor Ort weiterverarbeiten. Beispielsweise aus Mandioca gleich das Mehl herstellen, also die Wertschöpfung bei den Bauern vor Ort zu steigern.
Noch stecken diese Industrialisierungsprozesse aber in den Kinderschuhen und sind keine echte Option für kleinbäuerliche Familien, die jahrzehntelang vom Coca-Anbau gelebt haben. Immer wieder geraten die Coca-Bauern zwischen die Fronten von Militär und Polizei, Guerilla, Drogenkartellen und paramilitärischen Gruppen. Die Kokainhersteller wollen, dass sie weiter den Grundstoff für die Drogenlabore anbauen. Der Ausstieg ist riskant. Viele verdanken der Coca-Pflanze eine bescheidene Existenz in Gegenden, in denen es nur wenig staatliche Infrastruktur gibt. Kliniken, Pflegeheime, Universitäten oder weiterführende Schulen. All das gibt es in Nariño nur in der Hauptstadt Pasto. Einer der wenigen Akteure in Kolumbien, der sich für die Grundrechte der Bauern einsetzt, ist die katholische Kirche. Sie genießt Respekt. Staat, Guerilla, Drogenbosse und das paramilitärische Sicherheitspersonal, sie alle schreiben der Kirche die Rolle des Vermittlers zu. Und so legen auch die Bauern ihre Hoffnung in das Kirchenpersonal. Der Bischof von Pasto, Juan Carlos Cardenas, ist sich dieser Verantwortung bewusst.
Die Kirche erfüllt ihre Mission, nämlich an der Seite der Menschen zu sein. Es gibt in Kolumbien nur zwei Institutionen, die sich in den konfliktreichen Regionen noch frei und ohne Einschränkungen bewegen können, aufgrund ihrer moralischen Autorität. Das sind die Lehrer und die Priester. Sie leben an der Seite der Menschen, teilen mit ihnen das Leid und erheben auch mal die Stimme für ihre Menschenrechte, wenn es vonnöten ist.
Bischof Cardenas wird, wie andere Kirchenführer in Kolumbien, zu den aktuellen Friedensverhandlungen mit den Kämpfern der Rebellengruppe ELN, Ejército de Liberación Nacional, auf Havanna in Kuba geladen. Der aktuell ausgehandelte Waffenstillstand geht auch auf die Vermittlung der Kirche zurück.
Die Kirche wird von beiden Seiten, also dem Staat und den bewaffneten Gruppen, gebeten, zu vermitteln und den Dialog einzufädeln. Es ist unsere Berufung, am Aufbau von Frieden mitzuhelfen, an einer Gesellschaft, die in Frieden und Harmonie existieren kann. Und gemäß dieser Berufung ist unsere Begleitung der Friedensverhandlungen in Havanna auf Kuba zwischen der Guerilla-Gruppe ELN und dem Staat gewünscht.
Ein Einsatz, der gefährlich ist. Immer wieder werden auch Priester bedroht. 1999 war ein trauriger Höhepunkt, als der katholische Erzbischof von Cali ermordet wurde, nachdem er offen die Exkommunizierung der Rebellenführer der ELN-Guerilla gefordert hatte. Damals entführten die Kämpfer mehr als 100 Gottesdienstbesucher während eines Gottesdienstes in Cali. Sie brachten die Geiseln in mehreren Lkw in ein Versteck und forderten Lösegeld.
Wir leben mit einem gewissen Risiko, aber wir haben uns ja auch nicht einem bequemen Leben verschrieben, sondern einem Leben an der Seite der Menschen und ihrer Lebensrealität. Außerdem ist Jesus Christus auch nicht vor der Dunkelheit des Kreuzes zurückgewichen. Und so werden wir auch nicht vor den bösen Geistern zurückweichen, die die Entwicklung unserer Dorfgemeinschaften gefährden.
Mit Drogenhändlern und bewaffneten Anführern haben es auch heute die Priester der Diözese Pasto in abgelegenen Pfarreien zu tun. Dort unterhielten die katholischen Seelsorger runde Tische mit den örtlichen Kommandanten der jeweiligen bewaffneten Gruppe, sagt der Bischof. In Form von sogenannten Pastoraldialogen suche man nach Lösungen für Konflikte. So hat die Guerilla-Gruppe ELN in manchen Landkreisen wieder eine abendliche Ausgangssperre eingeführt. Durch die Bevölkerung sind die Priester geschützt, sagt Bischof Cardenas, denn auch die bewaffneten Gruppen suchten den Rückhalt bei den Menschen.
Die Dorfgemeinschaft ist der größte Schutz für unsere Priester. Sie bilden eine Art Schutzring um die Priester herum. Gleichzeitig haben viele Guerilla-Gruppen ihre Wurzeln im Kampf um den sozialen Wandel auf dem Land. Deshalb ist ihnen der Rückhalt in der Bevölkerung ebenso sehr wichtig.
Bischof Cardenas hat die Hoffnung auf ein friedliches Ende im Kampf gegen die Drogen noch nicht aufgegeben. Es brauche aber mehr als ein Zurückdrängen der bewaffneten Gruppen, einen Weg der wirtschaftlichen Entwicklung für die Menschen im Hinterland.
Es reicht nicht, den Anbau von Koka und den Drogenhandel mit Waffen zu bekämpfen. Es braucht vielmehr eine Investition in das Sozialsystem, in die Aufstiegschancen der Menschen. Dazu müssen ungerechte Handelsstrukturen abgebaut werden, die in den abgelegenen Gebieten die bewaffneten Gruppen zu einem Staat im Staate gemacht haben.
Ein Punkt, der den Bischof zusätzlich besorgt, ist die zunehmende Drogenabhängigkeit unter kolumbianischen Jugendlichen. Noch gäbe es kein staatliches oder kirchliches Programm dagegen.
Wir brauchen Präventionsarbeit in unseren pastoralen Angeboten, in denen wir auf die Gefahr der Drogenabhängigkeit hinweisen. Wir müssen Familien sensibilisieren, damit sie bei ihren Söhnen und Töchtern erkennen, wenn sich eine Sucht anbahnt. Und für Bereitsüchtige über den Drogenentzug hinaus eine mentale und spirituelle Genesung anbieten.
Ein überdachter Asphaltplatz im Landkreis La Union, 3 Stunden nördlich von Pasto. Rund 50 Familien des Beratungsprogramms der Landpastoral sind zu einem Regionaltreffen zusammengekommen. In der Mitte der offenen Schulturnhalle streuen Bäuerinnen schwarze Erde und Samen. Sie tragen traditionelle Ponchos und Blumen im Haar. Eine Lektorin liest aus der biblischen Schöpfungsgeschichte.
Dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla.
Wie bei einem großen Gabentisch werden nun Blumen, Kräuter, Pflanzen, Früchte und Gemüsesorten dazugelegt. Bananen, Mandioka, Orangen, Kaffee, Mais, Karotten, Tomaten, Kürbis, Bohnen, Mango und Ananas. Die Gegend hat fruchtbare Böden. Alle Früchte haben die Bauern mitgebracht. Dazu setzen die Teilnehmer 3 kleine Tiergehege zwischen die Früchte. Meerschweinchen, Küken und Kaninchen. Zuchttiere der Kleinbauern. Die Darbietung ist wie ein Dank an Gott für seine Schöpfung, die in diesem Eck Kolumbiens besonders üppig ist. Am Ende darf sich jeder Landwirt von den Früchten und ihren Samen etwas mit nach Hause nehmen und selbst anfangen anzubauen. Zu Gast sind bei dem Treffen auch mehrere Vertreter des bischöflichen Hilfswerks Miserior aus Deutschland. Die Organisation unterstützt das bäuerliche Beratungsprogramm seit 1989 mit 90.000 Euro jährlich. Dieses Jahr stellt Miserior das Projekt in den Fokus der Fastenaktion. Sie soll unter dem Motto »Interessiert mich die Bohne« auf den Friedensprozess in Kolumbien und die Bedeutung des ländlichen Raums aufmerksam machen, sagt der Geschäftsführer von Miserior, Monsignore Pirmin Spiegel.
Wir haben hier Kolumbien ausgewählt, weil wir hier ein ganz tolles Beispiel erleben in Kontexten von Krieg, von Gewalt, von Drogen. Sagen Leute, es gibt Gegenprojekte. Und wir versuchen in Gemeindearbeit unterwegs zu sein, um zu zeigen, ja, macht euch auf, steht auf, Änderung ist möglich. Und ich finde ganz toll, die Menschen hier, wenn ich in ihre Gesichter schaue, die erzählen Kämpfe, erzählen Widersprüche, erzählen Leiden, aber auch Hoffnung. Und von daher wollen wir die Hoffnung und mit positiven Beispielen unterwegs sein.
Auch der Verantwortliche der Deutschen Bischofskonferenz für Miserior, Erzbischof Stefan Burger aus Freiburg, begutachtet das Projekt und die Lebensrealität der Menschen in der Diözese Pasto. Er ist überrascht von der Solidarität der Bauernfamilien untereinander und ihrem Sinn für gegenseitige Unterstützung. Davon könnten auch die Gläubigen in Deutschland etwas lernen, findet der Erzbischof.
Hier wird in gemeinsamer Solidarität umgesetzt, was Christus den Menschen mit auf den Weg gibt, was er uns allen mit auf den Weg gibt. Und ich denke, es ist auch für uns in Europa oder in Deutschland auch ermutigend zu sehen, wie hier Evangelium gelebt werden kann und mit welchen Auswirkungen.
Das Projekt in Kolumbien ist vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein in einer zutiefst von Terror und Leid traumatisierten Gesellschaft. Und doch kann die Landpastoral ein Tropfen sein, der in der Region von Pasto weite Kreise zieht und den Menschen auf dem Land verdeutlicht, dass eine Zukunft ohne Drogen und Gewalt möglich sein kann. Auch in Kolumbien.